Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Immer mehr Aufgaben für Europa, aber wenig Bereitschaft für mehr Ausgaben. Vor diesem Problem steht die Europäische Union vor ihrem Sondergipfel in Brüssel zur Finanzplanung. Wo die Konfliktlinien zwischen Geber- und Nehmerländern verlaufen, das wollen wir gleich in einem Gespräch mit unseren Korrespondenten in Österreich und Griechenland klären. Außerdem in dieser Sendung Raumfahrtnation Luxemburg. In unserer Serie über ein kleines Land mit großen Ambitionen geht es heute um eine Landung auf dem Mond. Seit fast 3 Wochen gehören die Briten nicht mehr zur Europäischen Union, aber so richtig im Alltag gespürt hat man das bislang nicht. Das wird sich heute in Brüssel ändern, wenn die verbliebenen 27 Staats- und Regierungschefs über den EU-Haushalt der kommenden 7 Jahre verhandeln. Rund 10 Milliarden Euro pro Jahr fehlen der EU durch den Brexit. Und die Union soll gleichzeitig immer mehr Aufgaben übernehmen. Eine schwierige Rechnung also. Kein Wunder, dass der Haushaltsentwurf von EU-Ratspräsident Charles Michel unter Dauerbeschuss steht. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Wir finden, dass unsere Belange an vielen Stellen noch nicht ausreichend berücksichtigt sind. Und so sehe ich sehr harte und schwierige Verhandlungen vor uns.
Ein deutliches Stoppschild also aus dem größten Geberland Deutschland. Doch Kritik an dem 1-Billionen-Euro-Haushalt kommt auch aus den anderen EU-Staaten. Wir wollen die Konfliktlinien zwischen Geber- und Nehmerländern in den kommenden Minuten mit unseren Korrespondenten in Athen und Wien vermessen. Thomas Bormann in Athen. Schon vor der Staatsschuldenkrise dort war das Geld aus Brüssel für die Griechen lebensnotwendig. Das hat sich durch die Krise noch einmal verschärft. Welche Prioritäten haben die Griechen beim neuen EU-Haushalt? Was ist ihnen besonders wichtig?
Ihnen ist besonders wichtig, dass die Strukturfonds der EU auch weiterhin so schön mit Milliarden Euro ausgestattet sind. Denn aus diesen Fonds fließen jährlich hunderte Millionen an Zuschüssen nach Griechenland für den Bau von Autobahnen oder Krankenhäusern. Damit werden Schulen modernisiert oder auch die U-Bahnen in Athen und Thessaloniki gebaut. Und gerade solche Projekte wie der U-Bahn-Bau, die könnte man ja auch als Investitionen für den Klimaschutz quasi umbenennen. Sie passen in den Green Deal der EU. Ja, und so hofft Griechenland, dass auch weiterhin eben diese Zuschüsse quasi wie aus der Gießkanne fließen, dass diese Lebensader für die griechische Wirtschaft nicht versiegt. Und ähnlich ist es in der Landwirtschaft in Griechenland. Die Betriebe hier sind klein, die Bauern im Durchschnitt vergleichsweise alt. Griechenland will seine Landwirtschaft modernisieren, konkurrenzfähig machen, junge Leute in den Beruf bringen, mehr auf Bio ausrichten. Das wird nicht klappen, wenn Brüssel den Geldhahn zudreht.
Nun hängt Athen finanziell zwar am Tropf von Brüssel, das Land ist aber gleichzeitig auch ein strategisch einflussreiches Mitglied, wenn wir auf die Flüchtlingskrise schauen. Ist das ein Druckmittel für die Haushaltsgespräche, das man nutzen möchte?
Ja, ein sehr großes Druckmittel sogar, ein wachsendes Druckmittel. Dass mehr Geld in den Grenzschutz fließen soll, das steht ja praktisch schon fest. Griechenland ist ein Land mit EU-Außengrenze, einer schwer zu kontrollierenden Grenze, die sich hunderte Kilometer durchs Mittelmeer zieht zwischen Griechenland und der Türkei. Die EU ist ja schon beschlossen, mehr Grenzpolizisten dorthin zu schicken. Das ist teuer. Und außerdem, im vergangenen Jahr haben es 75.000 Flüchtlinge trotz aller Kontrollen geschafft, Griechenland zu erreichen. Das sind 50% mehr als vor einem Jahr. Und diese Flüchtlinge zu versorgen, ihnen ein Asylverfahren zu bieten, das kostet auch viel Geld. Und hier hat Griechenland ein besonders großes Druckmittel, wenn es klar macht, okay, wir halten die Flüchtlinge hier fest in Griechenland, wir verhindern, dass sie weiterziehen Richtung Norden, Richtung Deutschland, Österreich. Dann muss die EU aber auch bitteschön für die Versorgung der Flüchtlinge hier in Griechenland bezahlen.
Wie abhängig sind die Griechen von den EU-Haushaltszahlungen aus Brüssel? Gibt es da Zahlen, die Sie uns nennen können?
Also das Bruttonationalprodukt, das wird zu etwa 3% durch Zahlungen von der EU hier bestritten. Griechenland ist schon ziemlich abhängig davon und es hofft auch, dass das in etwa so bleibt. Denn Griechenland ist gerade dabei, mit Wachstumsraten aus der Krise herauszukommen und will natürlich in diese Richtung weitergehen.
Und wie sieht es aus bei diesen Verhandlungen, wo die Großen am Tisch sitzen? Gibt es da die Angst, dass man da bei diesen Interessen der Großen unter die Räder kommen könnte?
Natürlich gibt es diese Angst und deshalb haben sich quasi ja auch in einigen Fragen, ich will mal sagen, eher die kleineren zusammengeschlossen. Also wenn es jetzt um Thema Grenzsicherung, Flüchtlinge gibt, dann hat Griechenland natürlich auch große Verbündete wie Italien und Spanien, aber eben auch andere Grenzstaaten wie die Inselstaaten Malta und Zypern. Und wenn es darum geht, dass die Strukturfonds auch weiterhin üppig ausgestattet sind, dann sind praktisch alle Länder mit Griechenland Verhandlungspartner, die ebenfalls ärmer sind als der EU-Durchschnitt, also das gesamte Osteuropa von den Balkanstaaten bis Bulgarien.
Und damit kommen wir zu den Nettozahlern, zu Clemens Fehrenkotte nach Wien. Herr Fehrenkotte, Österreich war jetzt bei der Aufzählung der griechischen Verbündeten, die der Kollege Thomas Bormann gerade genannt hat, nicht dabei. In welche Verhandlungsgruppe sortiert sich die Regierung in Wien denn ein?
In diejenigen, die bislang auch immer eingezahlt haben, nämlich in die sogenannte Gruppe der sparsamen Vier, so werden sie also seit einiger Zeit schon genannt. Das heißt also mit den Niederlanden, mit Schweden, mit Dänemark tritt Österreich dafür ein, dass es also dort keine großen Steigerungen geben wird. Und Bundeskanzler Sebastian Kurz, der hatte auch schon in seiner Funktion in der vorherigen Regierung, also eigentlich ab 2018, stets gesagt, mit Blick auf die, es war ja allen klar, bevorstehenden Gespräche und letztendlich auch Verhandlungen über den neuen EU-Haushalt, dass er keine Steigerung hinnehmen wolle. Und das ist also etwas, was sie zum Teil auch gemeinsam kommuniziert haben. Zuletzt in einem gemeinsamen Artikel für die Financial Times, in der sie nochmal klargestellt haben, also Kurz und auch die Regierungschefs der drei übrigen Länder, Niederlande, Schweden, Dänemark, in der sie klargestellt haben, also wir werden mit Sicherheit bei dem Beitragsrabatt auch, den zum Teil einige Länder bekommen, wie auch Österreich, bleiben wollen.
Die deutsche Bundesregierung ist bei dieser Vierergruppe offiziell nicht dabei. Die deutsche Bundesregierung will aber nur maximal 1% der Wirtschaftsleistung für den EU-Haushalt bereitstellen. Die deutschen Grünen dagegen, sie fordern 1,3% wie das Europaparlament. Wie positioniert sich die neue grün-schwarze Regierung in Österreich?
Zu Beginn der Regierungsbildung war relativ klar, dass also auch der grüne Koalitionspartner dieses 1,0% Bruttosozialproduktanteil, mehr wolle man nicht machen, dass die Grünen das mittrugen. Dann im Verlaufe der, sag ich mal, Vorverhandlungswochen hat sich das ein wenig geändert. Auch Sebastian Kurz zeigte sich dann deutlich flexibler, sagte, es gäbe ein neues Angebot aus Brüssel, darüber müsse man reden. Und auch da sagte dann gleichermaßen auch der Chef der Grünen, Kogler, ja, also wir stehen, mehr als 1% ist für uns Österreicher nicht möglich. Das veränderte sich ein wenig zu dem Zeitpunkt auch, in dem dann auch Forderungen kamen, also man würde sonst gegebenenfalls ein Veto einlegen. Und dann sagten auch von Seiten der Grünen, insofern ist das eine schwierige Debatte auch für die Koalition hier, sagten auch die Grünen, das ist etwas, was wir nicht hinnehmen können, das ist nicht pro europäisch, das stört aber gegenwärtig auch den Bundeskanzler nicht unbedingt sehr.
Wien ist der drittgrößte Nettozahler in der EU. Was sind für die Österreicher die wichtigsten Ziele, die man beim EU-Haushalt erreichen will?
Also zum einen gibt es Bereiche, in denen die Österreicher ganz deutlich Einschnitte sehen wollen, wo es einen Rückgang geben muss, vor allen Dingen bei den Verwaltungskosten. Es gab gestern hier im Haushaltsausschuss in Wien im Nationalrat auch nochmal, auch mit Kurz, relativ Debatten darüber, dass der Anteil der EU-Verwaltung ist viel zu groß und das hat er dann auch kurz relativ klar auch kommunizieren können. Das ist das eine. Das zweite, es geht natürlich um Landwirtschaft. Die Landwirtschaftszuschüsse wollen die Österreicher beibehalten, denn das ist etwas, was also nun gegebenenfalls auch unter dem Deckmantel, wenn man so möchte, oder unter dem neuen Haushaltstitel Klimaschutz auch verkaufen könnte. Das ist das zweite, das sie haben. Und sie wollen auch die sogenannten Rabatte behalten. Das heißt, bezogen auf Österreich, also Österreich hat letztendlich Sonderrabatte von 180 Millionen Euro von insgesamt 3,2 Milliarden. Falls die gestrichen werden würden, wäre das für Österreich ein Rückschlag. Letzter Punkt, man darf natürlich dabei auch nicht vergessen, dass diejenigen Nettozahler, auch wie Österreich, sehr auch von den Geldern, die dann in die neuen ost- und südosteuropäischen EU-Mitgliedsländer fließen, profitieren. Zum Teil hier auch die österreichische Infrastrukturindustrie, aber es gab auch einen Zusammenschluss von drei Politiker, Politikerinnen der Grünen, der Sozialdemokraten und auch von Kurz ÖVP, alles Europaparlamentarier, die sagten, fast 95% der österreichischen Zahlungen gehen zurück letztendlich in das österreichische Bruttosozialprodukt im Sinne von Ausgaben.
Wie sehen Sie die Stimmung im Volk? Ist man dort bereit, mehr zu zahlen für Europa?
Also ich denke, dass die Linie, die Kurz vorgegeben hat, auch mehrheitsfähig ist in der Bevölkerung. Insofern, dass sie deutlich sagen, wir werden nicht nach dem Ausscheiden der Briten jetzt das Portemonnaie größer aufmachen. Wir wollen sehen, dass wir unseren Teil wirklich behalten und nicht von mir aus dort wirklich fast als eine Art zusammen mit den Skandinaviern, mit den Deutschen und gegebenenfalls auch den Holländern kompensieren. Das ist relativ mehrheitsfähig hier.
Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt die deutsche Bundeskanzlerin? Sie ist aus deutscher Sicht innenpolitisch geschwächt. Hofft man nun daraus, außenpolitisches Kapital bei den Verhandlungen schlagen zu können?
Das denke ich nicht so sehr, denn auch gestern ging auch der österreichische Außenminister Schallenberg nochmal zu seinem deutschen Amtskollegen, um sich abzustimmen. Man stimmt sich da mit den Deutschen relativ klar ab. Man sieht ihn nicht als Verhandlungsgegner und auch nicht mit Blick darauf, dass die Bundeskanzlerin nun letztendlich auch innenpolitisch angeschlagen ist.
Der Kampf um den EU-Haushalt, das waren Einschätzungen aus Griechenland und Österreich von unseren Korrespondenten Thomas Bormann und Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank. Einen ausführlichen Hintergrund zum Kampf um das EU-Geld gibt es auch in unserer DLF-Audiothek zum Nachhören, in der App oder auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Hintergrund. Eine traditionelle Raumfahrernation kann man Luxemburg wahrlich nicht nennen. Bis heute hat kein Staatsbürger des Großherzogtums den Flug ins All geschafft. Und trotzdem greift das Großherzogtum nach den Sternen. Das haben wir in dieser Woche in mehreren Reportagen nachgezeichnet. Heute nun blicken wir auf ein japanisches Weltraum-Startup, das sich in Luxemburg angesiedelt hat. Ganz im Sinne der Regierung. Denn in Luxemburg sollen Privatfirmen übernehmen, was anderswo der Staat übernimmt. Dafür lockt das 600.000 Einwohnerland mit staatlicher Weltraumstrategie und einem nationalen Weltraumgesetz, also mit viel Rechtssicherheit. Die Japaner hat das überzeugt. Von Luxemburg aus wird eine Mondmission vorbereitet. Tonia Koch hat sich in dem Unternehmen umgeschaut.
Julien Alexandre Lamamie steht nur mit einem Pulli bekleidet in einer eiskalten dunklen Halle im Luxemburger Süden. Der Lagerraum wird von iSpace genutzt. Das private Raumfahrtunternehmen will schon bald einen Roboter zum Mond schicken, sagt Geschäftsführer Lamamie.
Bis jetzt hat noch kein privates Unternehmen eine Mondlandung hingekriegt. Wir wollen zeigen, dass es geht.
Auf einer Fläche von 10 auf 10 Meter ist grauer Sand aufgeschüttet, ein Mondgarten. Möglichst originalgetreu.
Wir haben unterschiedliche Korngrößen kombiniert, Krater ausgehoben und Hügel aufgeschüttet, um die Bedingungen auf dem Mond so genau wie möglich nachzubilden.
Mittendrin in der Kraterlandschaft, die nur von einer Stehleuchte erhellt wird, steht ein Roboter. Klein, etwa 50 cm hoch und ebenso breit. Silberfarben lackiert und ausgestattet mit 4 großen Rädern, die den Schaufeln eines Mühlrades ähneln. Ein Vorführgerät, das Original steht im Büro und darf nicht gezeigt werden. Es wird per Computer gesteuert.
Wir können sehen, mit den 4 Kameras, die auf dem Rover sind.
Er macht Bilder und mit deren Hilfe können sie den Roboter überall hinlenken, erklärt Maya Haas, Mitarbeiterin von iSpace. Zuverlässig erklimmt der Rover Hügel, steigt in den Krater hinab. Im Sandkasten funktioniert es also reibungslos. Aber tut es das auch auf dem Mond? Das soll bereits im kommenden Jahr getestet werden. Dann soll der Prototyp mit Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX auf dem Mond landen und dort seine Runden drehen. Ein paar hundert Meter soll er schaffen. Dafür hat er exakt einen Tag, konkret einen Mondtag Zeit. Das sind nach Erdrechnung 2 Wochen. In dieser Zeitspanne steht Sonnenenergie zur Verfügung, um das geländegängige Fahrzeug anzutreiben, erklärt Julien Lamamy.
Die ersten 2 Wochen hat er Sonne, da geht es dem Rover gut. Aber die Frage ist, wie übersteht er die 2-wöchige Nachtphase? Die Temperaturen sinken auf minus 50 Grad Celsius und mit der aktuellen Technik kann er nicht überleben, weil er danach einfach nicht mehr auftaut. Auch da erhoffen wir uns Erkenntnisse. Was können wir machen, dass der Roboter in den beiden dunklen Wochen nicht kaputt geht?
Für den Fall, dass der iSpace-Roboter den Bewegungstest besteht, wartet die eigentliche Aufgabe auf ihn. Er soll Wasser auf dem Mond finden. Denn ohne Wasser ist kein Überleben möglich. Es müssten daher Techniken erprobt werden, um die gefrorenen Wasserreserven an den Mondpolkappen zu gewinnen, aufzubereiten und aufzuspalten. Es gehe darum, später einmal Mensch und Maschine zu versorgen, beschreibt der iSpace-Manager die Zukunft.
Avant 2030, la démonstration de l'extraction de l'eau et de refueling.
Bis 2030, denke ich, können wir zeigen, dass wir Wasser fördern können, und die Vision von iSpace ist, bis 2040 mit einem Unternehmen auf dem Mond präsent zu sein. Und wenn das mit der Wasserversorgung klappt, dann werden sich wirtschaftliche Überlegungen extrem beschleunigen.
Ob es so kommt, weiß niemand. Die Tests stehen eben noch aus und auch die Firma iSpace musste so manchen Rückschlag hinnehmen und immer wieder einen neuen Anlauf nehmen. Inzwischen sind nach eigenen Angaben für die beiden geplanten Mondlandungen bei Sponsoren bereits 95 Millionen Dollar eingesammelt worden. Etwa die Hälfte dessen, was nötig sein wird. Auch die Europäische Raumfahrtbehörde ESA sei auf sie aufmerksam geworden, berichtet Julien Alexandre Lamamy, nicht ohne Stolz. 2 ihrer Experten seien ausgewählt worden, um an einem ähnlichen Programm mitzuarbeiten, das die ESA zur Erkundung der Mondoberfläche für 2027 in Aussicht gestellt hat.
Wir ergänzen uns sehr gut. Während die ESA rein wissenschaftlich unterwegs ist, bringen wir andere wirtschaftliche Aspekte mit ein. Das verbreitert den Blickwinkel und ist hilfreich für beide Seiten.
Ideenvielfalt generiert das Start-up aus dem internationalen Erfahrungshorizont seiner Mitarbeiter. Daniel Bolin ist Amerikaner. Er hat durch einen Zeitungsartikel erstmals von den Weltraumambitionen der Luxemburger erfahren.
Ich fand das ziemlich kurios, dass so ein kleines Land sich dafür stark macht. Und nach einer Tour durch Europa und gutem Zureden von Freunden bin ich dann bei iSpace gelandet.
Daniel ist gelungen, was nur wenigen gelingt. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Vor seiner Start-up-Karriere war er bei Google in den USA. Dort habe für alle Mitarbeiter die Möglichkeit bestanden, 20% ihrer Arbeitszeit auf ein eigenes Projekt zu verwenden.
Me and about 10 other coworkers, our side project was.
Gemeinsam mit 10 anderen Kollegen haben wir daran gearbeitet, Google Maps auf andere Planeten auszudehnen. Und wir haben den Kartendienst inzwischen für nahezu jeden erdähnlichen Planeten entwickelt. Und mit Street View können Sie auch die internationale Raumstation ISS besuchen. Also mein Nebenprojekt ist nun zu meinem Hauptprojekt geworden.
Now my side project is my full-time project.
Die inzwischen 18 Mitarbeiter der Luxemburger iSpace-Niederlassung kommen aus 14 Ländern. Sie eint die Hoffnung, dass ihr kleiner, geländegängiger Roboter im kommenden Jahr seine ersten Meter auf dem Mond macht.
Ein Roboter aus Luxemburg für den Mond. Das war eine Reportage von Tunja Koch. Den Abschluss unserer Luxemburger Weltraumserie macht morgen das Thema Nachwuchs für das All. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch die Weiberfastnacht.